Der Einsatz für die Demokratie und ihre Widerstandsfähigkeit ist gerade im aktuellen Weltgeschehen wichtiger denn je. Wir wissen es alle, die Demokratie steht weltweit aus unterschiedlichen Gründen unter Druck und so wird zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit durch das Erstarken populistischer oder autoritärer Regierungen bedroht, Medienfreiheit und zivilgesellschaftliches Engagement werden eingeschränkt und so die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens in vielfältigen Gesellschaften infrage gestellt. Viele fragen sich manchmal, was passiert da gerade und was können wir dazu beitragen, um die Demokratie und die Freiheit, die wir haben, zu schützen, zu stärken und zu verteidigen. Und wir sind überzeugt, dass es hierfür offene Diskussionen braucht, um diese Entwicklungen gemeinsam zu analysieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Und hierfür wollen wir eben Raum bieten. Wir möchten hier einen respektvollen Raum schaffen, um auf Augenhöhe diese Fragen zu diskutieren und haben hierfür mit dem Online-Magazin De Facto belegt, was andere meinen, eine Veranstaltungsreihe dieses Jahr ins Leben gerufen, in der wir eben die verschiedenen Themen oder einige der Themen diskutieren. Nachdem wir in unserer Reihe im Frühling über die politischen Verschiebungen in Deutschland diskutiert haben, sprechen wir heute über das Thema autoritäre Rechtspopulisten und Frauenrechte und stellen unter anderem die Frage, wie steht es um Frauenrechte, wenn Autoritäre an die Macht kommen? Oder wie wird Antifeminismus gezielt als politisches Instrument genutzt? Oder warum unterstützen auch Frauen politische Akteure, die offen gegen Frauenrechte einstehen? Nun übergebe ich gerne das Wort an Sarah Bütikofer. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Mitgründerin und Herausgeberin von De Facto und auch Projektpartnerin bei der Forschungsstelle Sotomo. Nun wünsche ich allen eine spannende Diskussion.
Wir stellen fest, dass eben einfach seit einiger Zeit in manchen Ländern Frauenrechte, aber auch Rechte von anderen Minderheiten unter Druck geraten, Rechte, für die vorher viele Jahre gekämpft wurde. Hinter diesen Entwicklungen stehen in der Regel autoritäre Regimes, auch solche, die demokratisch gewählt wurden und die eben dann Gleichstellungspolitik, aber auch Minderheitenschutz als politisches Instrument einsetzen, um damit Stimmung zu machen, in der Regel um ihre eigene Basis zu mobilisieren, aber gleichzeitig natürlich auch um Errungenschaften in den betreffenden Ländern zurückzubauen. Anschauungsunterricht gibt es fast jeden Tag irgendwo auf der Welt und es muss also keineswegs Afghanistan sein. Es gibt wirklich zahlreiche Beispiele, die man nennen könnte. Ich habe jetzt nur eines herausgepickt, das mir jetzt in den letzten Wochen mehrfach aufgefallen ist und die eben das auch ein bisschen illustriert, in welche Richtung wir uns bewegen. Das ist eine persönliche Ansicht von mir, aber ich finde es stoßend, dass beispielsweise in den USA in den letzten Monaten mehrere hohe Beamtinnen, die viele Jahre Erfahrung hatten in den entsprechenden Bundesämtern, die in der amerikanischen Bundesverwaltung tätig waren, in verschiedenen wichtigen Stellen, jetzt entlassen worden sind oder man ihnen mit der Entlassung gedroht hat, weil sie in der Regel eben nicht bereit waren, ihre Expertise und ihre langjährig aufgebaute Kompetenz hinter eine Ideologie zu stellen oder sich dafür zu opfern. Ist nicht genau vergleichbar, aber wir haben ja auch mit unserer Bundespräsidentin so eine ähnlich gelagerte Erfahrung aus nächster Nähe miterlebt. Der Vormarsch der alternativen Fakten, sprich Inkompetenz, ist für mich persönlich auf alle Fälle schwierig zu verdauen. Wir haben aber heute glücklicherweise geballte Kompetenz auf dem Podium, die sich mit all diesen Fragen, die wir angesprochen haben, auf wissenschaftlicher, journalistischer, aber auch gesellschaftlicher Ebene beschäftigen. Deswegen möchte ich euch jetzt gerne die Gäste hier auf dem Podium und die beiden live zugeschalteten Personen vorstellen. Ich fange gleich an mit Nesa Zimmermann. Sie sehen sie hier auf dem Bildschirm. Sie ist seit 2022 Assistenzprofessorin für Schweizerisches und Vergleichendes Verfassungsrecht an der Universität Neuchâtel. Ihre Expertise liegt vor allem im Bereich des Verfassungsrechts, der Menschenrechte und im feministischen Diskurs innerhalb der Rechtswissenschaft. Sie gehört auch dem Schweizerischen Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law an. Ihr jüngstes Forschungsprojekt befasst sich aus vergleichender Perspektive mit Angriffen auf Minderheitenrechte in föderal aufgebauten Staaten, wozu sie uns gleich dann etwas mehr sagen wird. Hallo Nesa, herzlich willkommen. Ich hoffe, du siehst uns und kannst uns vor allem auch gut hören. Auch dir würde ich gerne zu Beginn die Frage stellen, was für dich so Entwicklungen sind, die du mit Sorge beobachtest.
Also ganz persönlich, was mich hallo zusammen, tut mir leid, dass ich nicht live dabei sein kann. Was mich besonders sorgt, ist die Heftigkeit und Schnelle dieses Backlashes gegen Menschenrechte, aber auch gegen Frauenrechte in vielen Staaten. Ich habe so das Gefühl, wir haben kaum noch MeToo zelebriert und jetzt plötzlich finden wir uns inmitten eines heftigen Backlashes, der Frauen-Minderheitenrechte völlig in Frage stellt. Und das finde ich immer wieder ein bisschen schwierig, wenn ich die Zeitung am Morgen aufmache.
Ja, gehen wir doch gleich weiter zu Tobias Ginsberg, der uns ebenfalls zugeschaltet ist. Hallo, herzlich willkommen. Er ist Schriftsteller, Journalist und Theaterregisseur und führte auch zahlreiche Undercover-Recherchen bei rechtsextremistischen und antifeministischen Gruppen durch. Sein Wissen über Begegnungen der neuen Rechte, der Maskulinisten und weiteren Gruppierungen ist daher nicht rein theoretisch, sondern beruht eben auch auf vielen direkten und persönlichen Kontakten. Er inszenierte im deutschsprachigen Raum mehrere Theaterstücke über diese Themenfelder und ist Autor der Werke Die Reise ins Reich, in dem es über Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker geht, und auch des Buches Die letzten Männer des Westens, wo er Antifeminismus, toxische Männlichkeit und rechte Ideologien verbindet. Hallo Tobias, schön bist du uns zugeschaltet. Kannst du auch ganz kurz sagen, was dich denn im Zuge der aktuellen Entwicklungen eigentlich am meisten beschäftigt?
Ja, ich finde die Frage knallhart und schwierig. Genug Ecken und Enden, wo die Welt gerade brennt, wo wir gute Gründe hätten, dass uns Angst und Bange wird. Aber ich glaube rein subjektiv, als jemand, der sich seit einer viel zu langen Zeit mit diesen abscheulichen Themen beschäftigt, das Unheimlichste, glaube ich, ist nach wie vor die Passivität und die Oberflächlichkeit, mit der der Mainstream unserer Gesellschaften, eigentlich des globalen Westen, sich mit diesem riesigen Rechtsruck auseinandersetzt. Das ist ja keine neue Entwicklung. Höflich gesprochen, seit 10, eher seit 15, 16 Jahren rollt das auf uns zu, wie so eine Planierwalze. Und die Art und Weise, wie wir drüber sprechen, unsere Politik, viele Kolleginnen und Kollegen, hat immer noch etwas von sensationalistischem Schockiertsein und wie können sie nur etwas sagen, und das verschlägt mir die Sprache, wodurch wir immer bei einer Oberflächlichkeit bleiben. Niemals uns überlegen, was sind eigentlich die Inhalte, die uns gerade überrollen? Was sind die Mechanismen, die gerade unsere Demokratien zutiefst gefährden? Und dass wir nach dieser Zeit und nach so vielen Demokratien, die bereits so hart in Autoritarismus, in den Faschismus gekippt sind, dass wir diskursiv immer noch da stehen geblieben sind, das macht mir tatsächlich die allergrößte Sorge.
Ja, wir werden natürlich versuchen, heute nicht nur an der Oberfläche über die Thematiken zu diskutieren. Gleich würde ich auch gerne Lisa Frisch vorstellen. Sie hat an der Universität Zürich Sozialpsychologie studiert und darin promoviert. Sie ist heute Projektpartnerin bei Sotomo, wo sie Befragungen zu gesellschaftsrelevanten Themen durchführt. Und seit diesem Jahr ist sie auch die Geschäftsführerin von geschlechtergerechter.ch. Das ist die Plattform für den faktenbasierten Dialog über aktuelle Geschlechterfragen in der Schweiz. Können Sie gerne schnell nachschauen und googeln. Für Geschlechtergerechter führt Lisa dann auch im Auftrag mit Sotomo seit 2021 jährlich eine exklusive Studie zu einem gesellschaftlich relevanten Thema rund um Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit durch. Die diesjährige Studie widmet sich dem Thema Männlichkeit. Lisa wird gleich etwas dazu sagen. Vorher sagt aber auch sie uns vielleicht noch kurz, was ihre Befürchtungen sind und welche Sorgen sie hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen.
Ja, ich stimme natürlich total mit dem überein, was ihr auch gesagt habt. Was mir jetzt so im Zuge von Geschlechtergerechter immer wieder auch aufgefallen ist, das ist ja ein Ort der Debatte, wo Menschen zusammenkommen und miteinander reden sollen. mir ist immer wieder aufgefallen, wie sehr wir eigentlich überschätzen, wie anders andere denken als wir selbst. Und wie wir damit eigentlich auch eine Polarisierung schaffen, die vielleicht gar nicht so stark sein müsste. In vielen Bereichen.
Ja, das werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen herausfinden können, wie stark wir wirklich polarisiert sind. Zuerst aber auch noch herzlich willkommen Magda Lena Breyer. Sie befasst sich in ihrer Forschung zum einen mit den typischen Klassifizierungsvariablen aus den Sozialwissenschaften, wie eben Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, Bildungsstand, und dann verbindet sie diese Merkmale mit der Frage, wie gesellschaftliche Anerkennung und Status verteilt werden, wem davon wie viel zukommt und wer den Eindruck hat, in dieser Verteilung eher zu kurz gekommen zu sein. Sie hat an der Universität Zürich in Politikwissenschaft promoviert und ist heute als fortgeschrittene Forscherin an der Universität Basel tätig. Herzlich willkommen auch dir, Magda. Und vielleicht kannst auch du kurz in einem Statement sagen, was so deine Hauptsorgen zurzeit sind.
Ja, ich glaube auch, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen repetitiv werde. Aber ich wollte was ganz Ähnliches sagen wie Tobias, nämlich, dass mir vor allem Sorgen macht, wie sehr rechtsradikale Positionen auch in der politischen Mitte übernommen werden oder sich nicht mehr stark davon abgegrenzt wird. Und dass man vielleicht noch so eine gewisse Scheu hat vor den rechtsradikalen Akteuren an sich, aber die Positionen nicht mehr als gefährlich wahrnimmt.
Ja, wie Sie gesehen haben, haben wir wirklich sehr viele unterschiedliche Kompetenzen hier versammelt. Und damit Sie ein bisschen mehr wissen, worüber sich die Personen eben in ihrem Berufsleben wirklich intensiv auseinandersetzen, möchte ich nun alle Teilnehmenden auf diesem Podium und natürlich auch die beiden zugeschalteten Gäste einladen, in einem kurzen Eingangsstatement, aber doch ein bisschen ausführlicher darzulegen, womit sie sich beruflich zurzeit am meisten beschäftigen. Wir machen es jetzt auch wieder so, dass zuerst die beiden, die zugeschaltet werden, ihre aktuelle Beschäftigung vorstellen können und dann können Sie ein bisschen länger auf den Bildschirm gucken primär und danach werden auch Magdalena und Lisa noch ihre Forschungsprojekte vorstellen. Ja, ich fange jetzt wieder an mit dir, Nesa. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du eben bald ein wirklich großes Forschungsvorhaben in Angriff nehmen kannst. Es geht dabei um die aktuellen Entwicklungen von Minderheitenrechten in föderalen Staaten und eben primär natürlich der Blick ist auf Angriffe auf Minderheitenrechte und auf Rückschritte gerichtet. Wir in der Schweiz denken beim Stichwort Föderalismus natürlich zuerst an unser eigenes Land, aber die Schweiz ist nur Teil dieses Projektes, denn es wird sich aus vergleichender Perspektive mit diesen Fragen beschäftigen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu diesem Projekt sagen und vor allem auch, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr die Motivation aufgebracht habt, dieses Projekt anzupacken?
Ja, gerne. Also die Motivation kommt, glaube ich, daher, dass es mich seit jeher antreibt, Rechtswissenschaft zu betreiben, die sich aber mit aktuellen Themen und gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt und auch so ein bisschen die Frage zu stellen, was können wir als WissenschaftlerInnen beitragen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man von der Politikwissenschaft kommt, aber auch als JuristInnen, denke ich, kann man zu diesen Debatten durchaus etwas beitragen. Es geht also einerseits um eine wissenschaftliche Untersuchung, aber es ist uns wirklich auch am Herzen gelegen, diese Forschungsergebnisse, vielleicht auch darüber hinaus, eben in eine Debatte hineinzutragen und diese Debatte mitzugestalten, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, und mit Personen aus der Zivilgesellschaft und aus anderen Bereichen ein bisschen versuchen, Parameter zu definieren und zu fragen, wie kann man unsere demokratischen Institutionen und auch die Institutionen, die Menschenrechte schützen, widerstandsfähiger gestalten. Das ist so ein bisschen die Motivation dahinter. Das Projekt ist heute Morgen gestartet, also es ist noch ganz, ganz neu und wird 3 Jahre dauern. Wir sind zu 5 in der Gruppe und die Idee ist, kurz gesagt, diese Zwillingsphänomene von Democratic Erosion oder Backsliding, also Erosion von Demokratie und andererseits Backlash gegen Menschenrechte genau zu untersuchen. Wir beschränken uns dabei auf föderale Staaten. Das ist einerseits, weil dann sind die Staaten ein bisschen ähnlicher von der Schweiz, weil mindestens ein Parameter ist sozusagen ähnlich. Aber die Idee ist auch so ein bisschen dieses Zwischenspiel von verschiedenen, Zusammenspiel von verschiedensten Ebenen zu untersuchen. Also es geht dabei nicht nur um Kanton und Bund in der Schweiz, sondern vielleicht auch um die ganz lokale Ebene, also die Rolle von den Gemeinden, wenn es dabei geht, eine lebendige Demokratie mitzugestalten und zu unterstützen und die Menschen- und Grundrechte zu schützen, aber auch die Rolle vom internationalen Niveau und wie da das Zusammenspiel ist. Also zum Beispiel Backlash gegen das internationale Niveau haben wir in der Schweiz seit dem Urteil Klimaseniorinnen sehr stark miterlebt. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, was können da vielleicht auch kantonale Akteure tun? Oder könnten tun, wenn sie wollten, um diesem Backlash, dieser Art von Backlash Einhalt zu gebieten. In meiner Meinung hat der Föderalismus eine durchaus ziemlich ambivalente Rolle, also einerseits Laborator der Demokratie und der Grundrechte, das ist ein bisschen die traditionelle Rolle, die häufig erwähnt wird, Schutz der Minderheitenrechte durch Föderalismus. Und andererseits eben auch durchaus Resistenz und Laborator von Backlash. In der Schweiz kann man das zum Beispiel am historischen Beispiel des Frauenstimmrechts sehen, aber es gibt auch ganz viele neuere Beispiele, die das zeigen. Und die Idee ist, das so ein bisschen genauer anzuschauen.
Ja, da sind wir natürlich gespannt und hoffen, dass wir dann möglicherweise in 3 Jahren auch etwas darüber erfahren, was ihr dabei rausgefunden habt. Tobias, du hast schon sehr viele Personen aus rechtsextremen Organisationen, Männlichkeitsbewegungen, auch von Inselgruppen und auch aus libertären, radikal-evangelikalen und anderen Kreisen getroffen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Szenen, die auch unterschiedlichen Ideologien folgen. Dennoch haben diese Gruppen auch sehr viele Überschneidungen und Gemeinsamkeiten. Kannst du uns ein bisschen etwas erzählen von deinen Recherchen und Erfahrungen und vor allem den Fokus darauf legen, was du siehst als verbindendes Element zwischen rechten, rechtsextremen und auch eben frauenfeindlichen Gruppierungen?
Ja, also das vielleicht ganz grundsätzlich so darzustellen, ich recherchiere seit mittlerweile viel zu langer Zeit, seit 16, 17 Jahren bei Fanatikern. Ganz unterschiedlicher Couleur. Ja, das ging los mit neofaschistischen Burschenschaften. Ich lebte in Sekten, ich war bei Milizen, bei Antisemiten, Islamisten, mit denen kann man gut Tee trinken, der Rest macht nicht so viel Spaß. Letzten Sommer habe ich bei allerhand fanatischen Terroristen und religiösen Fanatikern verbracht. Also ein wirklich breites Spektrum. Und dass ich mich beschäftigt habe mit diesem Nexus, dieser Verbindung von, das ist ja nicht nur Frauenhass oder Antifeminismus, es ist auch so ein Männlichkeitswahn, so eine unglaubliche Fokussierung auf das eigene Geschlecht und die Vorstellung, mehr Mann sein zu müssen, eine andere Männlichkeit, eine härtere, größere, stärkere Männlichkeit. Und Faschismus und Rechtsextremismus, das war kein Thema, das ich mir ausgesucht habe, sondern das ist ein Aspekt, der unglaublich zentral in den unterschiedlichen Gruppen vorkommt. In der Öffentlichkeit allerdings kaum diskutiert wird, was ganz interessant ist. Also die Idee hatte ich zum ersten Mal eigentlich über eine ganze Menge von Manifesten, von Äußerungen von rechtsradikalen Massenmördern und Amokläufern und jeder verkackte Nazi-Terrorist der letzten 20 Jahre, fangen wir bei Breivik an, gucken nach Hanau oder Halle, redet an zentraler Stelle auf Seite 1 und 2 oder 3 von 100-seitigen Manifesten oder in der ersten Minute von irgendeinem Kackvideo von Männlichkeit, vom Feminismus, der den Westen degeneriert, von dem Schwachwerden des Westens. Deswegen müssen wir uns wehren, wieder männlich werden und eben zurückschlagen. Das Ganze ist nicht neu. Also Faschisten sind vieles, aber nicht originell. Wenn wir historisch zurückgucken, war der Kampf gegen sexuelle Minderheiten und gegen Frauenrechte immer zentral. Das hatte Priorität, das funktionierte. Aber was mich, glaube ich, am meisten störte, war, dass dieser Aspekt nicht vorkommt. Vielleicht eben, weil du hast mich gerade gefragt nach antifeministischen Gruppen. Davon gibt es eine Menge. Einige davon habe ich besucht. Auch die sind kein neues Phänomen. Und die sind nur deswegen schwer zu erkennen, weil die verschwimmen mit dem bürgerlichen Mainstream. Antifeminismus, Sexismus, Männlichkeitswahn hat keine politische Heimat. Das finde ich bei politisch ganz unterschiedlich sozialisierten Menschen. Aber gerade deswegen ist es halt nicht schrill genug. Das ist vielleicht das, was ich auch beim Anfangsstatement angedeutet habe, nicht? Wir reden sehr sensationalistisch über Rassismus, über Faschismus. Wir wollen halt immer das Absurde, das Schrille, das Unterhaltsame. Dass es aber ganz zentrale Ideen gibt, die sich immer weiter ausbreiten, da haben wir Probleme. Und dann fing ich halt an, wirklich mit einer Recherche. Und das Buch, das ich damals gemacht habe, dafür war ich 1,5 Jahre unterwegs, führte mich tatsächlich zu sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen von bürgerlichen Männerrechtlern, Leute aus der Manosphere, also das sind Männer, die den Antifeminismus, den Kampf um ihre Männlichkeit zum zentralen Aspekt ihres politischen oder biologischen Daseins gemacht haben, über die amerikanische Alt-Right, die deutsche Neue Rechte, natürlich ein bisschen Oldschool-Narzissmus kommt da auch rein, bis hin zu einem internationalen Netzwerk von Klerikalfaschisten. Ja, also mit Geldern von Kreml und Evangelikalen, da war ich in Polen für. Bevor ich jetzt 17 Stunden rede, vielleicht nur das. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Mechanismen dahinter, und auch das wurde heute schon angesprochen, dass die Mechanismen dahinter nicht unbedingt von Überzeugung stammen, sondern dass es hier halt einfach einen Talking Point gibt, der wahnsinnig niedrigschwellig ist. Die Möglichkeit für Rechtsextremisten, für Rechtspopulisten, aber halt auch wirklich für full-blown Faschos, ihre Ideen einem weiten Publikum schmackhaft zu machen, indem man den Kampf gegen das Progressive, das Woke, das Linke. Hört ihr mich auch doppelt?
Nein.
Nein? Okay, dann ist das nur mein Problem. Das ist in Ordnung. Dass man eben mit diesem großen Kampf eine ganze Menge von normalen, unpolitisierten, bürgerlichen Leuten bekommt. Mit Ideen, die bereits in sich menschenverachtend, exkludierend, hochgradig gefährlich sind, aber erstmal so klingen wie, keine Ahnung, Onkel Jürgen beim Grillfest.
Okay.
Und jetzt soll ich mal auf, weil ich rede viel zu lange.
Vielen Dank für diese Ausführungen. Aber das Letzte, was du gesagt hast, das können wir eigentlich gleich als Übergang brauchen, um jetzt Magda zu fragen, womit sie sich nämlich schon länger beschäftigt. Eigentlich sagst du ja, du machst Forschung. Du fragst die Leute ganz konkret nach ihren Einstellungen in Bezug eben auf Frauen- und Minderheitenrechte. Und deine Forschung und auch andere Forschung zeigt, dass es ja über die lange Zeit betrachtet eher einen Fortschritt gibt, in dem progressive Positionen weltweit mehr an Unterstützung gewinnen. Und jetzt stehen wir doch mitten in diesem Backlash, sehen Errungenschaften unter Druck und hören auch von Tobias, in welchen Szenen man sich auch bewegen kann. Wie passt das zusammen?
Genau, also das ist eigentlich, gibt es da verschiedene Tendenzen, die so fast ein bisschen gegeneinander laufen. Also wir wissen schon aus der Forschung, so seit den 70ern und 80ern sind viele Einstellungen, die Geschlechterfragen angehen oder auch sexuelle Minderheiten zum Beispiel, viel progressiver geworden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob Frauen arbeitstätig sein sollen und können, ob das der Familie schadet, ob sie Männern die Jobs wegnehmen zum Beispiel. Das sind so Fragen, wo in den 70ern und 80ern noch einige Leute, wirklich ein großer Teil der Bevölkerung zugestimmt hat. Und das hat sich wirklich verändert, was diese Fragen angeht, von gleiche Stellung im Arbeitsmarkt oder in der Politik oder in, ja, eher um solche Themen. Genau, auch sowas wie Möglichkeit der Scheidung oder auch Abtreibungsrechte sind nicht mehr so stark umstritten, zum Beispiel jetzt in Europa wie damals. Aber natürlich heißt das nicht, dass Sexismus dann verschwunden ist, nur weil jetzt diese Themen vielleicht weniger umstritten sind, sondern es gibt so vielleicht verschiedene neuere Themen oder auch Ideen, die heute mehr angegriffen werden oder die damals auch angegriffen wurden, aber damals eben nicht das Einzige waren. Und ein Thema ist so ein bisschen alles, was mit der Auffassung zu tun hat, dass Geschlecht sozial konstruiert ist und nicht nur natürlich gegeben besteht. Und das sind dann verschiedene feministische Themen. Und genau, da gibt es eben Ablehnung dazu, die wir in der Forschung ambivalenter Sexismus oder moderner Sexismus nennen, wo es eben darum geht, zu leugnen, dass es noch Diskriminierung gibt. Also obwohl wir ja sehen, dass im Arbeitsmarkt und der Politik noch keine Gleichstellung hergestellt ist, wird das von bestimmten, wird das heutzutage mehr geleugnet. Und was beim ambivalenten Sexismus vor allem wir sehen, ist, dass Frauen sowohl ja auch noch natürlich als das schwächere Geschlecht betrachtet werden von einem größeren Teil der Bevölkerung, dass Männer sie beschützen müssen Und andererseits gibt es aber auch immer mehr vielleicht feindliche, und das sind dann eher so auch starke antifeministische, vielleicht auch so Incel-Bewegungen, die sagen, Frauen wollen Männer manipulieren, Frauen wollen zu viel Macht. Also das sind so verschiedene Tendenzen, die wir heute mehr sehen, wo es eben, wie gesagt, um Infragestellen von Geschlecht als Konstrukt und so verschiedene, genau, ja, fast so sowohl Frau als schwach auch, als auch Frau als zu stark angesehen werden. Und dann kommen natürlich noch neuere Themen dazu, die vielleicht eher auch Geschlechtsidentität, also LGBTQ-Rechte und sowas angehen, wo ich glaube auch, das wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wo auch rechte Bewegungen diese, glaube ich, sehr stark benutzen, um, ja, um ihre Unterstützer zu mobilisieren, weil das oft auch gar nicht so Themen sind, die so, wenn man Leute auf der Straße fragt, was ihre Probleme sind, das sind oft gar nicht so die Themen, die von selbst, von unten so als ja, Ärgernisse oder Sorgen kommen, sondern es wird oft wirklich, wenn wir jetzt an gender-inklusive Sprache oder inklusive Toiletten oder sowas denken, das sind oft viel mehr Themen, die von rechten Akteuren mobilisiert werden. Und ich glaube, ich möchte noch damit schließen, dass ich glaube, dass wir vielleicht auch vergessen, dass es immer Widerstand gegen diese Themen oder gegen Geschlechtergleichstellung gab, auch in den 70ern und 80ern und auch in der Zeit, als man wirklich eine progressiver werdende Bevölkerung gesehen hat. Und dass man vielleicht deswegen, ich sehe auch das den Namen Backlash ein bisschen kritisch, weil es fast so impliziert, dass der Fortschritt zu weit gegangen ist und dass die Rechte jetzt so ein bisschen ja, rechtfertigen kann, warum sie jetzt auf einmal dagegen ist, weil eben der progressive Fortschritt zu weit gegangen ist. Aber eigentlich ist es, glaube ich, akkurater zu sagen, dass es immer Widerstand und immer Mobilisierung auch gegen Fortschritt gab. Klar, das sehen wir in den letzten Monaten und Jahren viel, viel stärker. Aber ich glaube, das ist eben auf dem Boden des ständigen Widerstands auch gewachsen.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir noch zu Lisa. Du bist da gerade dabei, die bereits erwähnte Befragung von Geschlechtergerechter, die Sotomo durchgeführt hat, auszuwerten. Die Studie widmete sich der übergeordneten Frage, wie ist es heute in der Schweiz, ein Mann zu sein, in einer Zeit, in der sich das Männerbild so stark wandelt? Ja, also zuerst möchten wir natürlich von dir wissen, wieso diese Studie? Und dann kannst du vielleicht auch schon ein bisschen etwas von den Erkenntnissen verraten, obwohl die Publikation erst ansteht.
Ja, warum die Studie? Da haben hier meine Kollegen und Kolleginnen gerade die besten Gründe für geliefert, tatsächlich. Auch wir haben natürlich beobachtet, dass es, zumindest mal jetzt die letzten 10 Jahre betrachtend, haben wir seit der MeToo-Bewegung eine extreme Bewegung Richtung mehr Gleichstellung erlebt. Wir hatten alle das Gefühl, hier ebnet sich gerade ein Weg, wo wir etwas freier von den traditionellen Geschlechterrollen leben können, gleichberechtigt leben können, ganz frei nach unserem Gusto. Und auf der anderen Seite beobachten wir in eher der kürzlicheren Zeit, dass natürlich wieder jetzt so eine betonte Männlichkeit in der Politik Einlauf erhält. Wir sehen verstärkten Maskulinismus und autoritäre Tendenzen, die auch wiederum Zulauf erfahren. Und in diesem Spannungsfeld hat es natürlich wahnsinnig interessiert, wie lebt es sich eigentlich gerade als Mann in der Schweiz. Es sind ja zwei Strömungen, die eigentlich doch recht viel auch damit zu tun haben, wie sich der Mann privat zu verhalten hat. Und ja, die Ergebnisse, ich kann schon mal ein bisschen anteasern, was wirklich super interessant ist, dass es eine gehörige Kluft gibt zwischen dem, was wir selber ganz persönlich an anderen Männern schätzen und dem, was wir denken, dass die Gesellschaft an Männern schätzt. Und da sind unsere privaten Meinungen sehr viel progressiver als die vermuteten Meinungen in der Gesellschaft. Das heißt also, ein Mann, wenn er durch die Gesellschaft geht, sieht sich ein bisschen in dem Dilemma, möchte ich meinen eigenen Anforderungen gerecht werden, wie ich als Mann sein möchte, oder soll ich der Gesellschaft entsprechen? Und das ist natürlich irgendwie schwierig und hat auch ein gewisses Frustpotenzial. Wir sehen nämlich tatsächlich auch, dass Männer immer wieder dafür kritisiert werden, dass sie sich entweder zu männlich verhalten, also zu sehr dem traditionellen Männerbild entsprechen, oder auch zu wenig männlich verhalten. Genau, und das ist natürlich, also das kann für jedermann schwierig sein, aber es kann natürlich auch für heranwachsende Menschen schwierig sein, die vielleicht auch nach Orientierung suchen. Und es gibt ja durchaus auch die Thesen in der Wissenschaft, dass gerade für die dann diese rechten autoritären Tendenzen auch ein guter Zulaufpunkt sind, weil die natürlich auch wiederum Orientierung bieten. Genau. Das ist so das eine.
Ja.
Das andere ist, dass wir schon auch sehen, eine Mehrheit in der Schweizer Bevölkerung hat auch so das Gefühl, es gibt einen Backlash, es gibt eine Gegenbewegung momentan. Genauso sehr findet man aber auch, dass die Debatte über Geschlechterthemen polarisiert ist. Ist mein Mikro noch an?
Ja,
gut. Alles gut. Genau, dass es polarisiert ist. Also man hat nicht nur das Gefühl, dass die rechten, autoritären Stimmen lauter werden, man hat auch sehr stark das Gefühl, dass die linken Stimmen lauter werden, nämlich genauso stark. Aber alle sind sich einig, die moderaten Stimmen werden leiser. Was die autoritären Tendenzen in der Schweiz an sich angeht, da können wir nur dazu sagen, aktuell sieht es so aus, dass großmehrheitlich die Leute sich hinter die demokratischen Werte versammeln. Und wir sehen, dass die Leute auch sagen, die demokratischen Werte, unser Rechtsstaat, unsere direkte Demokratie, unsere Demokratie sind eigentlich unsere stärksten Argumente gegen die autoritären Regime. Und genau, also so einen richtigen Shift erleben wir jetzt gerade, zumindest was unsere Daten sagen, in der Schweiz noch nicht.
Ja, wir sind natürlich sehr gespannt, wie es dann ausschaut, wenn eure Studie publiziert wird. Und ich denke, wir werden dann dafür sorgen, dass das Sie auch alle mitbekommen. Ich möchte eigentlich da gleich anknüpfen, weil trotzdem wissen wir ja eben, dass antifeministische Positionen, betonter Maskulinismus als politische Botschaften funktionieren. Das haben wir in den letzten Monaten, Jahren doch häufig gesehen. Magda, kannst du da noch ein bisschen etwas dazu sagen? Wen holt man genau damit ab und wer profitiert letztendlich auch davon?
Ja, genau. Also ich glaube auch, das hat damit zu tun, was du gerade gesagt hast, dass man sicher sagen kann, dass von diesen Erwartungen an Männlichkeit sicher nicht alle Männer profitieren oder dass es nicht allen Männern gut geht mit diesen Erwartungen. Und ich glaube, was wir aber zum Beispiel in der Forschung oder jetzt auch mit dem Statuskonzept angucken, ist, dass man natürlich für bestimmte Einstellungen zu Geschlecht oder auch bestimmte Lebensformen Anerkennung von der Gesellschaft erwartet oder erfährt. Und das hängt natürlich auch immer von dem Milieu ab, wo man sich gerade befindet. Aber da kann man dann schon sagen, sowas wie zum Beispiel die Ansicht, dass vielleicht Frauen eher zu Hause bleiben oder eher das schwächere Geschlecht sind und Männer sie beschützen. Aus diesem Rollenbild können sowohl Frauen als auch Männer eigentlich Anerkennung ziehen. Und es ist nicht etwas, also in dem Sinne können sie schon davon profitieren, auch wenn sich diese Rollenbilder natürlich geändert haben in anderen Milieus. Genauso kann man aus anderen Rollenbildern auch Anerkennung ziehen, aber das ist quasi per se ist es nicht total erstaunlich, dass eben ja Männer und Frauen an diesen Rollenbildern irgendwie festhalten teilweise. Genau, und dann kann man vielleicht auch noch so ein bisschen die, wer profitiert davon, wer wird davon abgeholt, mit einer nicht nur so einer symbolischen Komponente, sondern auch wirklich materielle Ressourcen oder Macht, politische Macht vielleicht anschauen. Und da kann man natürlich sagen, dass in vielen Hierarchien, in Unternehmen, in der Politik, vielleicht auch in anderen Bereichen schon Männer davon profitieren vom patriarchalen System. Auch wenn, das ist glaube ich auch immer so ein bisschen das Schwierige, auch wenn sie nicht ganz, ganz oben stehen, sondern immer noch vielleicht andere Männer oder sogar auch Frauen über ihnen stehen, ist es natürlich trotzdem etwas, was wo der Status quo, wo Männern mehr zugehört wird oder mehr zugetraut wird, diese Männer davon profitieren. Genau, und ich glaube, das ist auch noch vielleicht wichtig, dieser vielleicht Kampf zwischen verschiedenen Männlichkeitsbildern ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also, dass eben auch Männer nicht aus Spaß irgendwie vielleicht patriarchale Rollenbilder vertreten, sondern weil sie denken, das wird vielleicht auch von anderen mächtigeren Männern erwartet und dass sie vielleicht diese Erwartungen nicht brechen können oder wollen.
Tobias, da würde mich jetzt schon auch interessieren, wie du das erlebst in deinen persönlichen Begegnungen. Eben, ist dieses Suchen nach Anerkennung, dieses Erwartungshaltungen erfüllen da überhaupt ein Thema?
Magdalena hat da schon ein paar unglaublich wichtige Sachen angesprochen, finde ich. Also es ist dann die Frage, was ist das eigentlich für ein Männlichkeitsbild? Woher kommt dieser Wunsch, in ein System einzukaufen, weil man im Zweifel selber aufs Maul bekommt? Also erstmal festzuhalten ist, dass auch in etwas, was von außen homogen wirken mag, wie die Manosphere, die Maskulisten, die Rechtsextreme, die Neue Rechte, sind ja durchaus heterogene Bewegungen mit ganz unterschiedlichen Leuten, auch ganz unterschiedlichen Männlichkeitsvorstellungen, die da gelebt werden. Sozusagen auch sozusagen diese Art von Männlichkeit, die ich dann ja auch versuche zu übernehmen, zu verstehen, das Ideal zu spüren. Das ist dann nicht unbedingt geprägt von, keine Ahnung, so einem Hemdsärmeligen aufs Maul geben notwendigerweise, genauso gut, keine Ahnung, in der neuen Rechten läuft man halt rum als flamboyanter Intellektueller, ja, Hauptsache irgendwie raumgreifend oder so etwas. Und dann wird relativ schnell klar, das, was wir als Patriarchat benennen, ist halt vor allem ein Versprechen. Nicht? Also sozusagen in antifeministischen Kreisen hat man ja diese quatschige Vorstellung, Patriarchat bedeutet, oben sind die Männer und die herrschen über alle Frauen, ist ja Quatsch, wir alle denken ja intersektional. Nee, wir haben ein System, wo ganz, ganz wenige Männer und noch viel, 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 viel weniger Frauen Macht haben und die anderen kriegen aufs Maul. Aber da drin gibt's halt das Versprechen. Wenn du nur eine richtige Rolle spielst, wenn du das nur akzeptierst, dann kannst du, Mann, es irgendwann nach oben schaffen, hast die Macht, die dir zusteht, oder früher in der Welt, wo Männer noch Männer waren, was auch immer das bedeutet, sehr unterschiedliche Antworten, und dann kannst du so richtig schön den anderen aufs Maul geben. Und es ist ein Spektakel, dann durch die Milieus zu surfen und zu sehen, was das für unterschiedliche Antworten sind auf diese fantastische Frage, was war früher ein echter Mann? Ja, auch die Art und Weise, wie mit Frauen umgegangen wird, sehr, sehr unterschiedlich, nicht? Also keine Ahnung, vermutlich wenig Milieus, die uns so zur Verfügung stehen, haben eine derart inhärente Frauenverachtung wie die neue Rechte, die sich nach außen ja nicht gleichberechtigt, aber modern geben, die dann halt immer irgendwelche Mädels in die erste Reihe stellen mit Zöpfen dick wie Bockwürsten, ja, damit man so sagen kann, hier sind auch junge Frauen dabei. Das machen ja viele rechtsextreme, faschistische, rechtspopulistische Parteien, möglichst eine Frau an der Spitze zu haben, möglichst sagen zu können, wir sind doch modern. Und auch etwas, was Magdalena gerade gesagt hat, was ich in dem Kontext wahnsinnig wichtig finde. Du sprachst davon, dass in den 60er, 70er Jahren bereits diese Art zu sprechen, also dieses Versprechen laut wurde. Wir brauchen nur eine Rückkehr zu richtigen Gender-Ideal, wir müssen nur eine Balance wieder errichten und dann ist alles im Lot, dann funktioniert das Patriarch wieder richtig. Das geht ja noch viel weiter zurück. Also tatsächlich, vermutlich in dem Moment, wo die erste Frau sich hinstellt und sagte, wir wollen Frauenrechte, kam der erste Mann und sagte, oh, jetzt geht's zu weit. Oder wir Männer wollen das auch. Das ist vielleicht so eine der wenigen Konstanten. Wir finden da Texte von, keine Ahnung, in Deutschland ist es dann der Verein zur Bekämpfung der Frauenemanzipation, 1916 oder so etwas. Die sagen, wir haben ja nichts gegen Frauenrechte, aber jetzt wollen sie arbeiten. Bisschen zu viel. Und das ist auch vielleicht wahnsinnig wichtig zu begreifen, dass wir immer dieses Argument haben. Wir haben grundsätzlich nichts dagegen, aber jetzt ist es zu viel. Also jetzt mit Trans, eieieiei, oder vor 10 Jahren, keine Ahnung, jetzt mit Homo-Ehe, eieieiei. Immer das, was gerade passiert, ist das bisschen zu viel. Was immer, egal in welcher Dekade wir sind, den gefühlten Backlash legitimiert. Habe ich auf die Frage geantwortet? Keiner weiß es.
Ja, ich hätte jetzt das Wort gleich Nesa gegeben. Vielleicht kann sie auch noch ihre Eindrücke teilen. Ist die ganze Debatte vielleicht doch eine Spur zu schrill? Oder wie schätzt du eben die Gefahren ein für einen Rückschritt?
Ja, ich sage gerne etwas. Ich möchte noch ganz kurz darauf zurückkommen, was Magda vorhin gesagt hat, dass sie diesen Begriff des Backlashs ein bisschen kritisch sieht. Das fand ich total interessant. Ich habe dann aber auch gedacht, dass ich vielleicht das gerne ein bisschen klären würde, wie ich den verstehe oder warum ich den eigentlich gut finde. Der Begriff ist ja schon alt. Also ich habe mich zum Beispiel auf ein Buch von Susan Faludi aus den Anfangs 90er Jahren bezogen, wo es ja, also der lange Titel ist, glaube ich, so etwas wie Backlash, the Undeclared War Against American Women oder so etwas. Und die Idee, finde ich, eben in diesem Begriff ist ja genau zu sagen, das ist eine Rhetorik, die mobilisiert wird, wo man sagt, jetzt seid ihr aber ein bisschen zu weit gegangen. Und jetzt kämpfen wir zurück. So, das, also nicht, dass das sozusagen gerechtfertigt wäre, aber dass das eben Teil dieser Rhetorik ist, zu sagen, jetzt habt ihr ein bisschen zu viel gewollt, jetzt müssen wir uns dagegen diesem widersetzen sozusagen. Und ich finde, das ist schon das Wichtigste des Phänomens, das habt ihr jetzt auch verschiedentlich die anderen angesprochen. Ich finde, der Begriff des Backlash zeigt das eigentlich relativ schön. Und was ich auch noch interessant finde in diesem Backlash, aber vielleicht könnte man einen besseren Begriff finden, ich wäre da durchaus auch offen und interessiert, ist auch so die Idee eines Rückschrittes. Also ich finde, Widerstand geht wie nicht genug weit. Also Widerstand ist ein bisschen, wir wollen euch nicht mehr Rechte geben, als ihr jetzt schon habt, aber es geht ja immer wieder auch darum, dass bestehende Rechte infrage gestellt werden. Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Phänomene, die parallel existieren. Einerseits ein Widerstand sozusagen, Rechte entweder anzuerkennen, aber meistens geht es ja eigentlich um die konkrete Umsetzung von Rechten. Also in der Schweiz reden wir eigentlich nicht darüber, Gleichstellung anzuerkennen oder ein Recht auf Gleichberechtigung anzuerkennen, sondern einfach darüber, dass Gleichberechtigung tatsächlich noch nicht existiert und konkret umgesetzt werden müsste. Oder eben auch so ein bisschen aktive Rückschritte. Das wäre zum Beispiel das Beispiel von dieser ganzen Abtreibungsdebatte in den USA, die man ja jetzt auch ein bisschen nach Europa übergeschwappt ist. Genau, also ich finde, da spricht man schon von ein bisschen anderen Sachen oder unterschiedlichen Sachen. Was die politische Debatte angeht, also ich würde sagen, die Gefahren für Frauenrechte sind real und auch für die Rechte von anderen Minderheiten. Ich denke, verschiedene Studien, die man ernst nehmen muss und kann, zeigen, dass in Europa koordinierte Anti-Gender-Bewegungen am Werk sind, auch dass die extrem große Finanzierungen erhalten haben, dass das organisierte Strukturen sind, wenn auch extrem heterogen. In der Schweiz, denke ich, ist die Angelegenheit versteckter, ein bisschen schleichender und ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen die Menschen manchmal denken, ja, in der Schweiz ist es ja noch nicht vergleichbar mit Ungarn oder mit anderen Staaten, von denen man manchmal hört. Ich würde da gerne auf einen Bericht von Resist hinweisen, die eine Fallstudie zur Schweiz gemacht haben, wo sie insbesondere parlamentarische Debatten analysiert haben und ich finde, das zeigt eigentlich echt gut auf, dass dieser Backlash oder Widerstand eben auch in der Schweiz sehr real ist, häufig durch so ein bisschen technokratische, legalistische Argumente, häufig auch finanzielle Argumente, die im Vordergrund stehen, und dann so verschiedene rhetorische Mechanismen, also eben das eine ist so ein bisschen, also jetzt überzeugt es ein bisschen, es geht jetzt doch zu weit, dann auch so ein bisschen diese Frage von der Vulnerabilität, insbesondere die Vulnerabilität von Kindern oder Minderjährigen, das war in der Trans, der Debatte von Transrechten oder gegen Transrechte sehr, sehr präsent, oder auch so ein bisschen diese Rhetoriken, wo so ein bisschen minimisiert wird, was man eigentlich verlangt, also zum Beispiel in diesen Fragen vom Verbot von Gender, vom Gender-Sternchen oder dieser gleichberechtigten Sprache, wo häufig so ein bisschen gesagt wird, ja, das ist jetzt ein bisschen Accessoire und ein bisschen anekdotisch, was ihr da eigentlich noch wollt, das wird so ein bisschen lächerlich gemacht. Also ich glaube, all diese Sachen, eben dieses Verniedlichen, eine Art von Silencing auch, das gibt es tatsächlich und was in der Schweiz, denke ich, auch recht präsent ist, ist so ein bisschen diese Vermischung von Anti-Migrationsrhetorik von der Rechten, von der SVP, mit einer Art Schutz der Frau, die aber sehr verbunden ist mit einer extrem traditionellen Frauenrolle. Also das finde ich, sind alles solche Sachen, die doch recht präsent sind in der Schweiz und wo man ein Echo finden kann zu was im Ausland passiert. Das habe ich ein bisschen viel gesagt.
Ja, aber das ist ja eine ganz aktuelle Debatte. Gerade letzte Woche wurde ja eine Initiative lanciert. Da geht es darum, etwas zu unternehmen gegen die sehr hohe Zahl an Morden an Frauen in der Schweiz. Und dort sind ja diese Argumente auch gleich hervorgekommen, dass es eigentlich nicht ein kulturell patriarchalisches Problem ist. Im Grunde, dass eben Frauen in der Schweiz ein viel höheres Risiko haben, umgebracht zu werden in den eigenen Wänden als in anderen Staaten, sondern primär ein Problem aufgrund der Migration. Vielleicht möchtet ihr auch noch etwas ergänzen zu den Ausführungen von Nesa oder Tobias von vorher. Es war sehr dicht und sehr viel. Ihr könnt irgendwo anknüpfen.
Genau, also ich wollte gerne auch noch was zu dieser Verknüpfung von Migrationsthematik und Frauenrechten sagen, weil das ist auch wirklich etwas, was in der Forschung gerade total zentrales Thema ist, dass rechtspopulistische Parteien ja versuchen, sich so ein bisschen auch als UnterstützerInnen von Frauenrechten darzustellen, indem sie sagen, wir haben das jetzt hier erreicht und jetzt wird es von außen angegriffen, obwohl Geschlechtergleichstellung ein nationaler Wert ist oder so. Und das ist, sehen wir nicht nur in der Schweiz, sondern das ist in ganz vielen europäischen Ländern gerade so ein bisschen die Taktik. Genau, und das passt eben auch ein bisschen, es passt schon gut zusammen auch mit ja, diesen verschiedenen neueren Strömungen von Sexismus, die ich vorher erwähnt habe. Also genau, das ist, glaube ich, etwas, was, ja, wo man darauf achten muss, dass man vielleicht auch ja, eine kritische Distanz dazu wahrt.
Wenn ich da drauf stapeln darf?
Okay, gut. Machen wir zuerst dich und dann Lisa.
auch da wieder, es ist wahnsinnig wichtig, sich immer präsent zu halten, wie wenig originell Faschismus ist. Also diese Vorstellung, ne, das ist jetzt seit 15 Jahren, haben wir die Verschwörungstheorie du jour des großen Austausches, also entweder eine westliche Nation oder gleich die ganze weiße Rasse soll ersetzt werden von den Strömen, vor allem von Alpha-Männern aus dem globalen Süden und wir sind so schwach wegen dem Feminismus. Das ist so ein Standard-Narrativ, der früher war es die extreme Rechte, früher hörte man das nur von Nazis, heute hört man das auch von bürgerlichen Politikern, Politikerinnen. Und dieser Ethnosexismus, ja, also wir müssen unsere, Magda, was du gerade auch so wichtig benannt hast, wir müssen unsere Frauen gegen die da draußen beschützen, nichts Neues. Ein österreichischer, unerfolgreicher Kunstmaler schrieb etwas ganz Ähnliches in Mein Kampf. Da gibt es den bösen Juden, der bringt den Afrikaner, er benutzt ein anderes Wort als Afrikaner, an den Rhein. Warum? Um so das Volk genetisch kaputt zu machen. Es sind unglaublich alte Vorstellungen, es sind auch unglaublich alte Ängste. Ja, also da fehlt vielleicht auf dem Podium dann tatsächlich auch die Psychologin, nicht? Also es ist halt so wahnsinnig durchsichtig. Wir werden ersetzt und das, was uns fehlt, ist eine Männlichkeit. Immer der gleiche Refrain.
Jetzt bist du da. Jetzt kannst du auch ganz lange reden.
Genau, ja, also ich meine, was Ähnliches sehen wir tatsächlich auch in unseren Studien, oder? Also vielleicht mal, um auf das Thema Gleichstellung zu sprechen zu kommen oder das Thema Frauenrechte. Was wir sehen in der Bevölkerung ist, dass doch eine recht hohe Sensibilität dafür da ist, wo die Probleme sind für Frauen aktuell. Wir sehen auch, dass die Leute wissen, wo die Gleichstellung noch nicht erreicht ist, zum Beispiel bei Care-Arbeit. Die Karriere der Mütter macht einen Knick, nachdem sie ein Kind geboren hat, und zwar enorm, und es erholt sich dann auch nicht mehr. Wir wissen, dass Frauen sehr viel weniger Rente bekommen. Also es ist irgendwie so, durch die Bank herrscht dafür eine Sensibilität. Was man aber auch in Studien sieht, und das ist gar nicht nur auf die Schweiz bezogen, sondern auch beispielsweise in Deutschland, was wir da auch sehen, ist, dass, und das sind hauptsächlich Männer, sie sind für Gleichstellung, aber sie sind weniger für Gleichstellungspolitik. Und das macht es dann natürlich ein bisschen schwierig manchmal.
Ja, das kann man wohl so festhalten. Also wie wir ja jetzt eben auch beobachtet haben, und das haben jetzt auch schon mehrere Personen gesagt, oder diese Narrative, die gehen relativ schnell um die Welt, die kommen dann eben auch aus anderen Kulturkreisen, die kommen aus Amerika, die werden dann in verschiedenen Ländern sehr schnell debattiert. Jetzt, es ist in ganz vielen Zusammenhängen so, dass wir immer schnell da bei den Social Media landen und sagen, ja, seit die Social Media aufgekommen sind, können sich eben auch Ideen, die als extremistisch eingestuft werden, und zwar jeglicher Couleur, also von links nach rechts, nach oben, unten, alle möglichen sehr radikalen Forderungen, die machen eine unglaublich schnelle internationale Karriere. Gibt es da jetzt in eurem Empfinden auch einen Zusammenhang mit dieser Debatte, die wir da gerade führen, in Bezug eben auf Frauenrechte und allfällige Rückschritte? Vielleicht Lisa.
Genau, die gibt es tatsächlich. Und zwar ist es ja so, dass Plattformen von sich aus den Wunsch haben, dass wir Konsumenten möglichst lang auf den Plattformen Zeit verbringen. Und da gibt es eben Studien, dass wir möglichst lang auf diesen Plattformen Zeit verbringen, wenn uns Inhalte dargeboten werden, die sehr empörend sind oder starke Emotionen ausrufen wie Mut oder eben moralische Empörung über die Inhalte, die gezeigt werden. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, weil der Algorithmus, der fördert dann die Beiträge, die uns vor Ort halten, also auf der Plattform halten, und die sind dann die, die uns empören. Und somit, das zeigt die Forschung auch, dass die Inhalte häufiger geteilt und geliked werden, die eben genau diese empörenden Inhalte haben. Und dann sind wir natürlich auch wieder ein bisschen in einem Dilemma, und beziehungsweise das können die autoritären Kräfte auch ganz gezielt für sich nutzen, und das tun sie ja auch, indem sie genau diese Inhalte, die Empörung über den Feminismus, der sich zu viel nimmt, zeigen, oder die Migranten, Migrantinnen, die zu viel bekommen, während wir zu wenig bekommen, zunutze machen.
Ergänzung?
Ja, genau. Also das stimmt total, vor allem, dass der Algorithmus das natürlich belohnt, also bestimmte Arten von Inhalten. Ich glaube, was man vielleicht manchmal dann vergisst, dass es auch sehr viele progressive Inhalte auf den Medien, also auf den Plattformen gibt, die, glaube ich, so ich würde das nicht nur als irgendwie negative Entwicklung sehen, sondern ich glaube, da werden auch Debatten ausgetragen, die vielleicht sonst vielleicht gar nicht geführt werden würden. Aber was ich noch irgendwie ein bisschen beobachte, ist vielleicht sogar eher unpolitischer Content, der so ein bisschen gefährlich oder ältere Geschlechterrollen vermittelt. Und das sind die Tradwives haben viel Aufmerksamkeit erfahren. Aber ich glaube auch, dass
erklären?
Ja, genau. Also das ist quasi ein Trend, wo Frauen ja auch damit werben, dass sie Hausfrauen sind und dass sie lieber nicht arbeiten und sich lieber nur um die Kinder kümmern. Und oft ist das dann so ganz ästhetisch verpackt, dass sie auf irgendeinem Bauernhof wohnen und wirklich alles kochen, dass sie wirklich den ganzen Tag mit Hausarbeit verbringen. Und ich glaube, das wird dann auch so, es zieht so viele Leute oder es zieht so viele Klicks, weil es so eine gewisse Einfachheit des Lebens vermittelt in einer Zeit, die eben sehr irgendwie kompliziert und schnell, und die ganze Zeit kommen neue Einmeldungen und Skandale rein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was viele anzieht. Aber ich glaube, es muss noch gar nicht mal, Tradwives ist schon ein ziemlich extremes Beispiel, aber auch, ich glaube, sowas wie, was auf den sozialen Medien auch manchmal besprochen wird, zum Beispiel, wenn es um Dating oder so geht, also was machen Männer, was machen Frauen, was gehört sich nicht, sowas wie feminine und maskuline Energie, das sind ja eigentlich auch nur die alten Geschlechterrollen, so die irgendwie unpolitisch, aber trotzdem, glaube ich, ja, so sehr stark, so sehr viele Menschen erreichen, die das vielleicht nicht direkt immer hinterfragen.
Ja, also ich möchte jetzt schon einmal eine Vorankündigung machen. Sie haben jetzt auch gleich die Gelegenheit, noch mit unseren Gästen sich auszutauschen. Also wenn Sie Fragen stellen möchten, wenn Sie Anmerkungen haben, wir schätzen natürlich kurze Anmerkungen und kurze Fragen, dann können Sie die schon mal vorbereiten geistig, weil Sie werden gleich die Gelegenheit haben, die dann eben uns mitzuteilen. Ein Thema, das ja eigentlich auch schon angesprochen wurde vorher, Tobias hat es beispielsweise erwähnt, dass eben in vielen rechtsextremen Gruppierungen dann eben auch Frauen an vorderster Front mittun, auch kombiniert quasi mit einer gewissen Ästhetik. Jetzt, was mich da auch ein bisschen umtreibt in diesem Zusammenhang, die Frauenbewegung ist ja schon sehr lange aktiv, und es war eigentlich immer schon auch ein Thema, dass eben gegenseitige Unterstützung über verschiedenste Frauengruppierungen hinweg nicht gegeben war und auch nicht als Voraussetzung angeschaut werden konnte. Also es gab immer schon auch Frauen und auch vernetzte Frauen, Gruppierungen von Frauen, die sich zusammengetan haben, um eben mit Akteuren zu kämpfen, die den Frauen nicht mehr Rechte zugestehen wollten oder die auch Rechte wieder von Frauen wegnehmen wollten. Ja, warum können wir das erklären? Wie ist diese Teilnahme eben auch jetzt bei diesen modernen Anti-Gender-Movements von Frauen einzuordnen? Vielleicht können wir da noch einmal Nesa fragen, als Erste.
Genau, also du hattest auch im Eingangs zur Diskussion hattest du irgendetwas gesagt wie, warum machen Frauen bei solchen Anti-Gender-Movements mit? Und das ist vielleicht jetzt einfach nochmal die Gelegenheit zu sagen, dass Frauen nicht unbedingt Feministinnen sind und dass auch Männer Feministen sein können. Ich glaube, das geht manchmal in diesen Diskussionen ein bisschen vergessen.
Aber hier geht es natürlich noch um etwas anderes. Ich nehme an, du sprichst solche Sachen an, wie zum Beispiel diese TERF, also Trans-Exclusive Radical Feminists, die sich sehr gegen die Menschen, die Rechte von Transfrauen oder Transpersonen einsetzen und auf diese biologische Unterscheidung pochen, wo wir auch wieder dabei sind, was Magda gesagt hat, diese Infragestellung des Geschlechts als etwas sozial Konstruiertes. Und ich habe da keine Antwort, außer vielleicht zu sagen, dass es natürlich auch nichts Neues ist. Also ein großes Thema von schwarzen Feministinnen und der Intersektionalität war es ja zu sagen, dass sozusagen weiße Frauen die Rechte von schwarzen Frauen ein bisschen vergessen haben. Und ich glaube, worauf es da auch wieder hinausläuft, ist halt schon auch wieder so ein bisschen diese Kompetitivität zwischen verschiedenen Gruppierungen oder eben insbesondere auch zwischen verschiedenen Minderheiten, wo man sozusagen auch ein bisschen das Gefühl hat, dass man mehr Rechte hat oder mehr Privilegien oder diese besser behalten kann, wenn man sich gegen die noch schwächere oder so ein bisschen stellt. Ich glaube, da ist schon eine gewisse Kompetitivität dabei. Und ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich denke, schlussendlich werden dann eben genau auch diese Äußerungen von solchen Frauen dann wieder von echt Extremen oder Männlichkeitsbewegungen ein bisschen rekuperiert. Also die das dann auch benutzen, zum genau, wir gehen in die gleiche Richtung, seht, kümmern uns um die echte, der traditionellen, wirklichen, in Anführungszeichen, ganz viele Anführungszeichen, Frauen. Ja, also ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, das man beobachten kann und irgendwie im Auge behalten muss.
Kannst du das so bestätigen, Tobias, dass das eben in deinen Kreisen auch ein Thema war, dass man Äußerungen von Frauen aufgenommen hat, die sich eben solidarisiert haben mit Männlichkeits?
Wieder ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus rechtsextreme faschistische Gruppen, die, wo wirklich Frauen was zu sagen haben. Klassisch organisierte Neonazis, ja, da gibt es das Bild der kämpfenden Walküre, die kann da durchaus eine organisatorische Position einnehmen. Aber grundsätzlich, ja klar, also das, was Nisa gerade gesagt hat, ist natürlich komplett richtig. Der Bezug, die Bezugnahme auf die eine Frau, den einen Schwarzen, den einen Juden, die eine Ausländerin, legitimiert uns. So.
Ja, dann können wir vielleicht.
Logisch, deshalb, aber grundsätzlich findet man die Leute da halt nicht nur als Alibi-Leute, sondern in den Bewegungen auch drin. Hass ist Unisex. Hass funktioniert in jeder Religion, in jeder Spielart. Und auch das ist, glaube ich, von außen, wirkt es dann halt immer so schrill, da guckt dann auch gerne die Presse drauf. Oha, die eine rechtsextreme Frau, der Jude in der AfD, whatever. Das hat dann so, also das heißt wieder so ein Sensationalismus, während drin natürlich erstmal ein Narrativ ist, das wahnsinnig entlastet, das den eigenen Hass legitimiert. Und dann ist es eigentlich egal, wer man spricht und ob man früher oder später auch eine betroffene Person ist.
Vielleicht kannst du auch noch etwas ergänzen, Lisa, zu dieser Thematik mit den Frauen, die sich verbünden mit Antifeministen.
Genau, also aber finde ich schon auch wichtig zu sagen, deshalb machen ja nicht nur Frauen, sondern also beispielsweise ja auch Migranten, Migrantinnen wählten Trump und der hat jetzt auch nicht so viel für sie gemacht. Und das hätte man vielleicht auch vorher ahnen können, aber ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, die Psychologie hat dazu auch noch eine Theorie und zwar, es gibt lustigerweise, es gibt irgendwie eine faszinierende Studie aus dem Jahr 2011, da hat man gezeigt, dass in 50 verschiedenen Ländern hat man untersucht, wann Frauen und wann Männer eher autoritäre und eher demokratische Einstellungen haben. Und die Studie zeigt, dass je autoritärer das Land oder je weniger Frauenrechte und Gender Equality in einem Land vorherrschen, desto autoritärer sind die Frauen. Und in Ländern, in denen mehr Gender Equality vorherrscht, desto weniger autoritär sind Frauen, aber dafür autoritärer die Männer. Und es scheint irgendwie so zu sein, dass sich Frauen, wenn sie zu wenig Rechte haben, sich zu sehr, also sich einfach sehr stark in dem vorherrschenden System angleichen und versuchen zurechtzufinden und so eigentlich ihre Rolle, die ihnen die statushöhere Gruppe, zum Beispiel Männer, vorschreibt, versuchen, möglichst gut auszufüllen. Also beispielsweise die Rolle der Hausfrau und Mutter möglichst gut auszufüllen, weil sie wissen, dass sie damit mehr Wertschätzung erhalten, als wenn sie versuchen, gegen das System anzukämpfen.
Ja, genau, also das würde ich auch alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich glaube, vielleicht noch so als größere Einordnung so aus der Politikwissenschaft ist es, glaube ich, klar, dass alle Menschen aus irgendwie verschiedenen Facetten oder Identitäten bestehen und die wenigsten Frauen wählen nur das, also als Frau, sondern man wählt als vielleicht Mutter oder auch als, keine Ahnung, den Beruf, den man hat, wo man herkommt und so weiter. Das heißt, und die Ideologie oder welche Partei oder welche, ob man eher konservativer ist oder eher progressiver, das ist mit Abstand immer das Wichtigste bei der Wahlentscheidung. Das heißt, dass es, und da es eben nun mal konservative Frauen gibt, wie wir schon besprochen haben, ist es auch nicht überraschend, dass auch Frauen sich von diesen Idealen angesprochen fühlen, ja.
Ja, dann werden jetzt Sie dran. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob es Personen gibt, die sich äußern möchten oder ob es Fragen gibt, die wir beantworten dürfen. Es ist ein Saalmikrofon da, bitte fühlen Sie sich nicht gehemmt. Einfach eine kurze Frage zu stellen.
Daniela Lutz, ich bin, mein Thema ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die wir haben. Wir haben eine legalisierte antifeministische Gruppe, das sind die offiziellen patriarchalisch organisierten Religionen, auch in der Schweiz. Es gibt keine große feministische Religionsgemeinschaft und das legitimiert eigentlich jeden Backlash, den wir haben. Wie steht ihr denn dazu? Ich meine, für mich ist das, wie du hast es vorhin gesagt, ein Fluss oder sowas, wie ein großer Fluss, der permanent fließt und wir haben eigentlich keine Chance, diesen Fluss zu überwinden als Frauen, weil das Judentum, das Christentum, der Islam sind alles rein patriarchalisch organisierte Religionen. Und die legitimieren eigentlich jeglichen Antifeminismus.
Möchte sich jemand zuerst dazu äußern? Ja, es stimmt ja, was Sie sagen. Nesa, vielleicht, oder Tobias?
Ich habe das Gefühl, ich rede zu viel.
Es geht, ich passe schon auf.
Ja, okay, ja, beim Mansplain bitte so eine rote Fahne schwenken, dann halte ich mein Maul. Ja, wenn es um Institutionen geht, ist die Antwort auf diese Anmerkung grundsätzlich ja, klar, da gibt es lange Tradition von patriarchal organisierten, sehr, sehr mächtigen Institutionen. Gleichzeitig ist natürlich anzumerken, wie bei jeder Institution in einer patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben. Es gibt einen Mainstream, der ist nach wie vor so organisiert. Die haben eine lange oder kurze Historie. Und es gibt Gegenbewegungen. Also natürlich gibt es Reformgemeinden. Natürlich gibt es Glaubensgruppierungen auch innerhalb des Systems, die dagegen vorgehen. Das Interessante wäre halt, wenn Sie sich in rechten Kreisen umhören, gerade so in den letzten 10 Jahren, seitdem der Backlash so groß geworden ist, so fühlbar, werden sie ein unglaubliches Geschrei gegen die katholische Kirche, gegen die evangelische Kirche hören. Von den Rechten, die dann halt sagen, wie können die jetzt nur, keine Ahnung, Feminismus akzeptieren? Wie kann eine Pastorin gendern? Wie können die sich für eine Flüchtlingspolitik äußern? Das ist natürlich immer die Frage der Perspektive, aber natürlich innerhalb dieser alten, auch maroden, auch verknöcherten Institutionen gibt es einen Spielraum und es gilt für uns, solange wir dieses System haben, diesen Spielraum auszuschöpfen.
Ja, ich hätte auch Ähnliches gesagt, aber nicht so gut, deshalb habe ich nichts anzufügen.
Ja, wunderbar, dann lassen wir das gleich so stehen und würden eine nächste Frage dran nehmen. Ich habe vorher schon so zuckende Hände und Arme gesehen. Wer möchte sich äußern? Ganz hinten vielleicht, ja? Oder wollten Sie sich äußern? Nee?
Ja, hallo, danke. Eine Frage für Herrn Ginsburg. Sie haben vorher erwähnt, eben, dass es in diesen rechten, autoritären Szene weibliche Persönlichkeiten gibt, die sehr berühmt, bekannt sind, irgendwie im Vordergrund stehen. Zum Beispiel bei den Amerikanern oder bei den Republikanern, zum Beispiel Brigitte Gabriel, vielleicht sagt Ihnen der Name etwas. Und eben meine Frage ist, wenn Sie sich solche Personen anschauen und deren Aussagen, deren Aktivismus, wie können Sie dann sagen, ja klar, das ist jetzt autoritär oder faschistisch, wenn solche Personen, eben wie zum Beispiel diese, die ich genannt habe, ja, purer Antifaschismus ist, im Sinne, sie kämpfen gegen die islamistische Unterdrückung, gegen die Ausbeutung der Frauen, für Rechte der Frauen und so weiter. Also wie können Sie da, also ich meine Frage ist, differenzieren Sie da die Details des politischen Programms solcher Frauen?
Tobias, hast du die Frage verstanden?
Ich habe Teile von den längeren Ausführungen nicht verstanden. Kurze Nachfrage, was für ein Beispiel haben Sie genannt, die Amerikanerin?
Zum Beispiel Brigitte Gabriel. Sagt Ihnen etwas? Sie ist aus Lebanon geflohen. Sehr berühmt.
Kenne ich jetzt nicht. Also tatsächlich, ja gut, aber jetzt kenne ich tatsächlich nicht die Dame. Aber natürlich, also ich lege sehr, sehr großen Wert darauf zu differenzieren. Und ein Teil meines Plädoyers ist es halt auch seit sehr, sehr langer Zeit, dass wir beginnen zu differenzieren zwischen, ja, das ist natürlich unangenehm, aber zwischen Geschmacksrichtungen von Scheiße, verschiedene Ausprägungen von faschistischer Ideologie, rechtsextremer Ideologie. Natürlich, wenn wir das nicht verstehen, ja, dann haben wir dem wenig entgegenzusetzen, außer Empörung, und das bringt nicht viel. Das heißt, ja, wieder, ich kann hier nicht grundsätzlich antworten, aber bei den Menschen, die ich kennenlerne und die ich auch versuche, als Menschen kennenzulernen, ist, steht im Vordergrund bei mir halt auch, dass ich das, was ich nicht begreife, verstehen will. Was reißt denn die Leute in den scheinbaren Wahnsinn? Warum sind es dann plötzlich Frauen oder queere Leute oder nicht weiße Menschen? Und die Antworten darauf sind so vielfältig. Ich glaube, vielleicht den einen Punkt, den habe ich eben angerissen, den kann ich jetzt wiederholen. Weil ins Detail zu gehen, kommt von Hölzchen auf Stöckchen, dafür gibt es so viele Gruppierungen und auch zu viele Frauen, unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen autoritären, antidemokratischen, menschenfeindlichen Bewegungen. Aber vielleicht der eine Punkt, der wichtig ist, abgesehen davon, dass alle die Bewegungen immer ein Narrativ bietet, das entlastet. Ein Kampf von Gut gegen Böse, eine klare Stellung in einer sehr komplizierten Welt, ein Feindbild, das man bekämpfen kann, also auch eine Ermächtigung. Abgesehen davon gibt es halt tatsächlich auch die Möglichkeit, den ohnehin gespürten Hass zu legitimieren. Und wenn ich ein Problem habe, eine diffuse Angst gegen irgendeine Minderheit oder gegen eine Welt, die ich als unfair erachte, dann tut es halt auch Frauen teilweise wahnsinnig gut zu sagen, wunderbar, mit dieser, sei das jetzt etwas, was sich gegen Transmenschen richtet oder gegen Migration oder whatever, plötzlich habe ich die Möglichkeit, diesem Hass ein Gerüst, einen Rahmen zu geben. Und dann spielt plötzlich Geschlecht gar keine so große Rolle. Jetzt ist mir noch eine bessere Antwort eingefallen, aber ich bin jetzt ruhig.
Ja, ich glaube, das war jetzt schon eine sehr ausführliche, gute Antwort. Hoffe ich, dass auch der Fragesteller damit zufrieden ist. Ich sehe es nicht ganz zufrieden. Schauen wir mal, ob es noch Anschlussfragen gibt oder ob sonst noch jemand ein allenfalls anderes Thema aufbringen möchte. Ja, also direkt hinter Ihnen der Herr im weißen T-Shirt und dann Sie bei der Türe, aber zuerst ganz hinten an der Wand im weißen T-Shirt.
Dankeschön. Danilo Lupumo, Co-Präsident von Volt Schweiz. Es sind bald Wahlen hier in Bern und wir suchen schon ganz fleißig nach Kandidierenden und vor allem nach weiblichen Kandidierenden. Und da stellt sich immer ein bisschen die Frage, was Themen sind oder Strategien, wie man auch mehr Frauen in die Politik holen kann. Das ist jetzt nicht nur für uns als kleine Partei, als Newcomer in der Schweizer Politik ein Thema, sondern auch große gestandene Parteien, auch linke Parteien wie die Grünen, haben ähnliche Probleme, das wissen wir auch durch Gespräche. Frage einfach in die Runde, Thema wehrhafte Demokratie, Thema Frauen in die Politik bringen. Gibt es irgendwelche Strategien, irgendwelche Tipps, wie man mehr Frauen in die Politik holen kann? Was für Themen oder was für Strategien da aus eurer Perspektive nützen würden?
Ich hätte noch eine kleine Rückfrage. Ich habe den Namen der Partei nicht verstanden, aber ich bin vielleicht...
Volt Schweiz, Paneuropäische Partei.
Okay, vielen Dank. Also zum Inhaltlichen, ja, ich mache manchmal so Workshops. Man kann sich auch direkt bei mir melden. Aber Lisa hat auch genickt. Ich gebe schon mal die Frage an Lisa weiter.
Ich könnte ganz persönlich antworten. Also ich finde, was wirklich abschreckend ist, als Frau in die Politik zu gehen, ist das Ausmaß an Hate Speech, dem man ausgesetzt ist. Und da gibt es ja durchaus einen Geschlechterunterschied. Ich weiß, für Männer ist es auch schwierig, aber gibt es schon auch nochmal einen Unterschied. Und ich fände es unglaublich wichtig, wenn man da irgendwie mehr Unterstützung hätte, dagegen vorzugehen.
Also es ist ein allgemeines Problem. Also viele Personen, wenn sie abwägen müssen, natürlich zwischen dem Benefit, den ihnen das politische Amt oder das Amt ist ja erst am Schluss quasi die Betätigung gibt und das, was sie eben einstecken müssen an Negativen, wenn das kein Gleichgewicht ist, beziehungsweise wenn man denkt, das Negative überwiegt extrem, dann möchte man das natürlich nicht machen. Das ist verständlich. Und es gibt tatsächlich immer mehr Untersuchungen. Kleine Schleichwerbung, Ende Monat kommt auch eine Untersuchung raus, an der ich beteiligt war, wo wir eben dem erlebten Hate Speech in der Politik auf den Grund gegangen sind. Und junge Frauen sind halt wirklich sehr stark betroffen. Auch Männer sind betroffen und je länger die Karriere dauert und je höher, desto mehr ist man betroffen. Aber gerade junge Frauen sind sehr stark betroffen und es ist verständlich, dass man dann das vielleicht doch nicht sich antun möchte. Deswegen sind Parteien gefordert, aber natürlich auch die Gesellschaft als Ganzes. Wir müssen ein bisschen Sorge tragen zu den Menschen, die sich überhaupt noch politisch betätigen wollen. Denn grundsätzlich haben wir ein Problem, dass gerade auf der lokalen Ebene und auch auf der kantonalen Ebene eben immer mehr Personen sich gegen ein politisches Engagement entscheiden. Nicht zuletzt deswegen, weil sie zu wenig Unterstützung erfahren und eben auch viel zu viel negative Reaktionen. Und auch da wären wir halt schnell wieder bei den Social Media. Das war jetzt aber nicht genau das Hauptthema, aber wir können das gerne vertiefen. Also da bin ich absolut dabei. Ich möchte aber jetzt noch Ihnen das Wort geben. Sie wollen nämlich vor.
Nesa hatte auch noch irgendwie die
Hand gehoben. Gut, sorry, das habe ich nicht gesehen. Wir machen zuerst kurz Nesa, dann die neue Frage und dann Ihre Frage.
Also einfach, weil ich die Frage wichtig finde aus gesellschaftlicher Sicht. Ich möchte das mit dem Hate Speech überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist auch, was mir in den Sinn gekommen ist. Und das andere, also das ist jetzt auch, ich habe keine Untersuchung dazu gemacht, das ist eher auf Erfahrungswerten oder anekdotisch so ein bisschen, was ich aus meinem Bekanntenkreis weiß. Aber ich kann das schon auch mit meine Forschung irgendwie verbinden ist, sind die sozioökonomischen Fragen. Also es geht da auch um Fragen von also Mehrfachbelastung von Frauen, wäre da das Stichwort, Arbeit, Beruf, Familie, Kinder und dann noch Politik. Und da ist es halt einfach wirklich so, dass wir in der Schweiz noch nicht genug machen. Und also erstens, ich kenne immer noch Frauen, die irgendwie sich von einem politischen Amt zurückgezogen haben, weil es keinen Hortplatz mehr gab. Und das ist natürlich eine Frage des gesellschaftlichen Problems, auch eine Frage der Rollenverteilung innerhalb des Paares und der Familie. Aber ich glaube, das sind schon auch wichtige Themen, die man nicht vernachlässigen sollte.
Genau, dann gehen wir jetzt zur Frage.
Ja, super, danke erstmal für diese vielen spannenden Inputs und Einsichten. Die Frage aller Fragen, die ich mir stelle, ist, was sollen wir denn jetzt tun? Also wie sollen wir auf diese Situation, auf diese Entwicklung reagieren? Ich habe viel gesprochen vom Antifeminismus, vom Sexismus, vom Faschismus und auch wie das miteinander zusammenhängt. Aber wie sollen denn auch oder wie kann die Zivilgesellschaft auch darauf reagieren oder Individuen, die nicht in einer Position sind, Forschung in dem Bereich zu betreiben?
Sehr breite Frage und die hatte ich mir eigentlich aufgespart für meine Schlussrunde. Sind Sie einverstanden, wenn wir die Frage auf die Schlussrunde verschieben? Ist das okay? Das ist sowieso in ein paar Minuten. Wir nehmen zuerst noch Ihre Frage und falls noch eine andere gibt und dann kommen wir auf die Schlussrunde zurück.
Also danke für die vielen Inputs. Eine Frage, die mich umtreibt und die ich jetzt betont wieder habe. Hate Speech, aber auch das von Herrn Ginsburg. Grundsätzlich haben wir nichts dagegen, aber jetzt gerade ist es etwas zu weit gegangen. Haben die Sprachspiele und ist da gar kein Inhalt da? Ist das einfach ein Spiel, wir sind dagegen, wir machen Hate Speech oder es ist gerade etwas zu viel, aber die könnten vorher nicht sagen, das ist dann die Linie. Ist das ein Sprachspiel, die spielen?
Möchtest du darauf Stellung nehmen, bitte?
Ich finde das eine total interessante Frage, weil ich glaube, so ein bisschen an Spuren von diesem rhetorischen immer jetzt ist es gerade zu weit, deuten schon darauf hin, dass es irgendwie eben immer ein Spiel ist. Aber ich glaube schon, dass hinter vielen, vielen Widerstand schon knallharte Interessen stehen und schon Privilegien, die vielleicht verloren werden. Also ich glaube, es hat nicht nur Elemente von dem, wir sind per se dagegen, was immer sich die Progressiven jetzt gerade neu ausdenken.
Ich glaube auch, dass es da so einen gewissen Bias zum Status quo gibt. Also man hat tatsächlich immer sehr gerne das Vertraute. Und wenn man vom Vertrauten abweicht, dann ist es irgendwie erstmal schwierig. Es ist eine ähnliche Sache, die wir immer sehen, wenn wir die Leute fragen, war es früher besser oder heute, dann war es immer früher besser. Und was Ähnliches sehen wir mit der Abweichung vom Status quo.
Ich denke, ein...
Bitte.
Okay?
Ja, ja, wollte ich gleich fragen, ob was sagen willst.
Ein Großteil der Menschen, die sich davon packen lassen, sind davon überzeugt. Das ist kein Sprachspiel, das ist eine Empfindung. Und die wird hier in ein einfaches Narrativ gepackt. So. Also der tatsächliche Glauben, dass es jetzt zu weit geht, dass jetzt Männlichkeit angegriffen wird, dass jetzt Migration zu viel wird, was natürlich über Dekaden immer regurgiert wird, dementsprechend schon über die Länge Quatsch ist. Und gleichzeitig ist es ein furchtbares Sprachstil, wenn man sich mit bestimmten Demagogen, Menschenfressern unterhält. Also das lässt sich tatsächlich auch belegen an Menschen, die damit prahlen. Leute wie Steve Bannon, der ehemalige faschistische Einflüsterer von Donald Trump, hat ja damit geprahlt, wie er so eine riesige antifaschistische Kampagne losgetreten hat. Gamergate hieß das, ja, mit Geld, mit Aufwand, weil er damit Leute anfangen kann. Nicht, weil ihm die Inhalte wichtig wären. Die sind ihm größtenteils Schnuppe, da geht es um was Größeres. Ich selber durfte sowas erfahren bei so antidemokratischen Strategiegesprächen mit Leuten mit sehr viel Geld, die dann in dem Fall Polen versuchen, in den Abgrund zu reißen. Da geht es nicht um Überzeugung, da geht es darum, was funktioniert. Und diese Luzidität, diese Klarheit ist durchaus gegeben. Und da finde ich die Beschreibung des Sprachspiels ganz richtig. Plötzlich geht es nicht um Inhalt. Plötzlich geht es nicht darum, welche Menschen wir ins Messer liefern. Grundsätzlich ist es dieses Versprechen von unglaublicher Macht und Stärke und Geld und einer stählernen Hierarchie, die versucht wird zu errichten.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Gibt es noch eine letzte Frage? Ja, bitte Sie, und danach kommen wir zur Schlussrunde.
Wir haben ja jetzt viel dazu gehört, wie diese Thematik auch mit anderen Themen zusammenhängt. Beispielsweise die Migrationsthematik ist auch genannt worden. Sehen Sie auch einen Zusammenhang, was wir jetzt nicht gehört haben, beispielsweise zum Antikapitalismus, der ja eigentlich Programm ist der Rechtsextremen und der linken Bewegung im Allgemeinen?
Noch äußern?
Oder vielleicht als Nachfrage, Antikapitalismus bei rechtsextremen Bewegungen oder
Kapitalismus ja, also
pro-Kapitalismus? Also.
Rechtsextreme sind ja eigentlich antikapitalistisch und ich denke, eine Dimension, eine wichtige Dimension dieser Thematik ist ja auch die kapitalistische Dimension. Beispielsweise werden so Genderunterschiede ja auch kapitalistisch ausgeschlachtet. Also warum ist es beispielsweise der Fall, dass Rasierklingen, die für Frauen quasi vermarktet werden, die genau die gleichen Klingen sind, teurer sind als die für Männer? Sehen Sie da auch vielleicht in dieser Dimension irgendwie einen Bezug zum Gegenstand unserer Diskussion hier?
Darf ich was sagen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde aber gar nicht sagen, dass rechtsextreme oder rechtsradikale Bewegungen per se antikapitalistisch sind, sondern auch jetzt die AfD, die jetzt auch ja als rechtsextrem eingeordnet wurde, vertritt gar nicht unbedingt Positionen, die irgendwie antikapitalistisch oder den Kapitalismus einschränken würden. Aber natürlich hängen auch diese ganzen Geschlechterrollen und Gleichheit total viel auch mit wirtschaftlichen Ungleichheiten zusammen und auch sowohl auch innerhalb von Haushalten, also wer hat quasi wie viele Rechte oder wie viel Verhandlungsmacht innerhalb von Haushalten, das sind total grundlegende Fragen, die wenn es um Geschlechtergleichheit geht, ja.
Ich verspreche es ganz kurz zu machen, wirklich nur den Teilaspekt. Klar, Faschismus, Nationalsozialismus, vor allem in dieser Ausprägung, war auf der Oberfläche antikapitalistisch. So etwas wird auf einer sehr einfachen Ebene nach wie vor durchgetragen. Es gibt eine große Änderung im Rechtsradikalismus. Diese Öffnung hin zu Tech-Mogulen, diese Kreierung von Rechtslibertarismus, der ein weites Spektrum umfasst, ist wirklich eine Änderung da drin. Ich glaube, auch da sieht man, dass halt eben rechtsextreme Ideologie sich anpasst an das, was in der Gesellschaft passiert. Und in dem Fall ist es halt auch eine Änderung von den ökonomischen Vorstellungen, was da eben versprochen wird. Auch da hat Magda ganz recht, wenn sie dann auf die AfD verweist, wo man in Teilen Hyperkapitalisten hat, die kapitalistisch argumentierend ihren Rassismus legitimieren. Und ansonsten, ja, Sexismus, Antifeminismus, das finden sie überall. Ganz grundsätzlich, egal von der politischen Verordnung, die Frage ist, wo wird daraus Kapital geschlagen? Wo ist es wirklich Teil, essentieller Teil von der Ideologie?
Ja, und wenn wir daran anknüpfen, dann können wir ja jetzt auch noch einmal versuchen zu überlegen, was man tun könnte oder was Individuen tun können und vielleicht auch tun sollten, um sich diesen Entwicklungen allenfalls entgegenzusetzen. Vielleicht gibt es ja auch Strategien, Möglichkeiten, die ihr alle kennt, die ihr auch jetzt noch einmal ausführen könnt. Vielleicht gibt es ja auch sogar irgendwo Hoffnung oder Chancen, dass man etwas auch aktiv selbst in die Hand nehmen kann, um allenfalls zu versuchen, diese Bewegungen, die jetzt so stark geworden sind oder von denen wir annehmen, dass sie so stark geworden sind, eben auch wieder etwas zurückzudrängen. Vielleicht fangen wir bei Lisa an.
Genau, also was ich denke, was wir alle tun können, ist miteinander ins Gespräch zu kommen, also mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen und uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was eigentlich die unterschiedlichen Inhalte sind. Da merke ich immer, das tut mir unheimlich gut. Das rückt so ein bisschen in Perspektive, wie ich meine eigene politische Meinung bilde. Und was wir darüber hinaus auch für die Gesellschaft tun können, ist zu hinterfragen, welche Informationen wir konsumieren und wie wir sie konsumieren. Und wenn uns etwas stark empört, dann können wir vielleicht auch nochmal gucken, was ist die Quelle und wie vertraulich ist die Quelle. Und da vielleicht auch nochmal drüber zu reflektieren. Ich glaube, dann hätten wir viele Chancen, eine ganze Menge Emotionen und Empörung aus der Debatte zu bekommen und vielleicht auch einigen autoritären Tendenzen vielleicht den Boden zu nehmen.
Genau, ich wollte auch noch etwas irgendwie berichten, was vielleicht ein bisschen Hoffnung geben kann. Als ich vor 2 Jahren meine Dissertation abgeschlossen habe, war auch noch die Stimmung ein bisschen anders, aber da habe ich wirklich in der Forschung für meine Dissertation gemerkt, das Thema irgendwie Gender oder auch LGBTQ-Rechte, das ist wirklich für progressive Leute oder für Leute, die es unterstützen, viel wichtiger als für die, die dagegen sind. Und das ist eigentlich, so dachte ich damals, auf einem guten Weg wir sind. Die Stimmung hat sich ein bisschen geändert, aber dieses Ergebnis, dass es trotzdem noch eine total hohe Wichtigkeit für Leute hat, die progressiv sind und die eine größere Gleichheit sich in der Gesellschaft wünschen, das gilt weiterhin. Und ich finde, das zeigt eben, dass Mobilisierung und auch Widerstand gut möglich sind und dass es nicht jetzt, also nicht zu spät ist und auch nie zu spät sein wird, hoffentlich. Was anderes, was man noch tun könnte, finde ich, ist, dass man eben nicht auf diese Instrumentalisierung von Frauenrechten hereinfällt, sondern dass man sich auch bewusst ist, was für vielleicht Blindspots es in unseren eigenen Gesellschaften oder Familien oder Hintergründen gibt und nicht sagen, was wir erreicht haben, ist alles schon super.
Ja, dann gebe ich noch einmal den beiden Zugeschalteten das Wort. Fangen wir vielleicht bei Tobias an und dann am Ende noch Nesa.
Was man konkret tun kann, sei es Politik, sei es wir irgendwie als Publizistinnen und Publizisten oder Privatgesellschaft, ist schwierig. Wir sind sehr, sehr spät. Nebenbei, in der Schweiz ist es natürlich ein bisschen anders gelagert. Ich würde vor einem halben Jahr da ein bisschen reinschnuppern, aber es betrifft uns alle. Und das ist eine große Frage. Das ist eine Herkulesaufgabe, Gegennarrative zu errichten, was Positives gegenzuhalten und nicht in eine progressive Reaktion zu verfallen. Aber ich glaube, dafür gibt es eine Grundbedingung. Und die ist nicht erfüllt. Die Grundbedingung wäre zu verstehen, was es eigentlich ist, was uns bedroht. Und wir neigen dazu, die anderen, die Reaktionären, die Rassisten einfach als irgendwie kuriose andere Masse, das andere hinzustellen. Dazwischen ziehen wir eine rote Linie oder einen imaginären antifaschistischen Schutzwall oder eine Brandmauer. Und hier sind wir, die Guten, aufgeklärt. Und da sind die, die Defizitären, die Doofen, die Blöden. Das ist es meistens nicht. Das Problem sind nicht einzelne Parteien, einzelne Menschen oder Akteure. Das Problem sind Ideen. Und die breiten sich aus. Und die betreffen uns, das meine ich wortwörtlich, sie und mich genauso. Und solange wir nicht über diese Mechanismen, die diese Ideen verteilen und die Ideen sprechen, solange es so oberflächlich bleibt, haben wir keine Chance, sie aufzuhalten. Ich glaube, das ist der erste Schritt, der zu tun wäre, oder die Grundbedingung.
Ja, also ich glaube, für mich ist es echt anders, ob wir die Welt ansehen oder die Schweiz ansehen. Ich bin häufig ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen, wenn ich die Welt ansehe jedenfalls. Momente, die mir Hoffnung geben, sind Momente wie der Frauenstreik oder auch Diskussionen mit Studentinnen, meistens StudentInnen, aber ich schließe da die Männer auch nicht aus, von mir, die mir zeigen, dass es ganz viele junge Frauen gibt, die 15 Jahre jünger sind wie ich und bereit für ihre Rechte einzustehen. Und das gibt mir irgendwie Mut. So. Was wir daraus lernen können, ist vielleicht schon, dass eben, auch wenn es anstrengend ist, aber politisches oder mindestens viel gesellschaftliches Engagement und eine Teilnahme am Dialog was bringen kann, denke ich. Also dass man sich da nicht einfach, weil es Angst macht, irgendwie aushält und nichts mehr macht, sondern versucht, sich weiter einzubringen. Und in der Schweiz würde ich sagen, grundsätzlich versuchen, an einem Narrativ teilzunehmen, dass die Unterstützung, die grundsätzliche Unterstützung für Menschenrechte und Institutionen, die Menschen und Grundrechte schützen, aufrechtzuerhalten und zu schützen. Also in der Schweiz, wir haben jetzt viel über Frauenrechte gesprochen, aber ich glaube, es gibt wirklich eine allgemeine Tendenz des Backlashs gegen Menschenrechte. Und ich glaube, da ist aber durchaus noch Zeit und Möglichkeit, ein Gegennarrativ weiter aufzubauen. Das war ja schon vor ein paar Jahren mal der Fall, als die berühmte Abstimmung gegen, in Anführungszeichen, fremde Richter stattgefunden hat. Und ich denke, jetzt ist halt wieder eine Situation, wo man da wieder an diesem Gegennarrativ arbeiten muss, oder an dem Narrativ. Aber ich denke, das lohnt sich, da teilzunehmen. Und ich sage das, weil ich denke, das ist wichtig aus einer Frauenrechtsperspektive, aber ich glaube, es ist auch wichtig, eben zu sagen, grundsätzlich nicht Rechte gegeneinander auszuspielen, sondern auch diese Institutionen, die auch die Rechte von Migrantinnen und Migranten zum Beispiel schützen, zu unterstützen.
Das ja, also mein. Vielen Dank für diese Ausführungen. Also du schließt mit den Worten, es lohnt sich. Das möchte ich natürlich gleich noch einmal dem ganzen Publikum mitgeben. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Debatte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Demokratie.